Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Manipods. Der Manipod ist der migrationspolitische Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich bin Massimo Perinelli, Referent der Stiftung für Migration, und ich freue mich heute auf zwei ganz besondere Gäste. Zum einen Manuela Boyajiev, sie ist Professorin für Migration am Institut für Europäische Ethnologie an der HU Berlin. Im Rahmen des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung war sie außerdem Mitinitiatorin des Projekts Transforming Solidarities, einer wissenschaftlich-künstlerisch-aktivistischen Intervention in den Feldern Arbeit, Wohnen und Gesundheit, in denen die Bedingungen von Solidarität sowie die Praktiken und Infrastrukturen, in denen sie ausgehandelt, ermöglicht oder verhindert wird, untersucht worden sind. In diesem Rahmen ist auch die Berliner Erklärung zur Verteidigung der Migrationsgesellschaft entstanden, die wir auf der Manipod-Seite für euch verlinkt haben und um die es heute auch gehen wird. Außerdem zu Gast heute ist die Bundestagsabgeordnete der Linken, Clara Bünger. Sie wuchs in Freiberg in Sachsen auf, wo sie sich schon in ihrer Jugend gegen Neonazis organisierte. Clara Bünger ist Volljuristin, arbeitete in einer internationalen Menschenrechtskanzlei, leistete auch Rechtsberatung für die Refugee Law Clinic und engagiert sich als Politikerin unermüdlich gegen Rechtsbrüche an den EU-Außengrenzen, in Verteidigung des Asylrechts und für Rechte von Geflüchteten. Ihr könnt ihre Arbeit auf ihren Social-Media-Kanälen verfolgen, die ebenfalls auf unserer Seite verlinkt sind. Hallo Manuela, hallo Clara.
Hallo Massimo.
Hallo Massimo.
Wenn wir Nachrichten hören, Talkshows im Fernsehen schauen, Social Media konsumieren oder Zeitungen lesen, scheint Migration heute als das Problemthema schlechthin. Forderungen nach noch mehr Abschottung und Abschiebung und offen rassistische Hetze bestimmen die Berichterstattung und den medialen Diskurs. Und Menschen mit Migrationsbiografien werden zunehmend verachtet, entrechtet und angegriffen. Egal ob Geflüchtete, Eingewanderte, Saisonarbeiterinnen, Nachfahren der GastarbeiterInnen, Musliminnen, OsteuropäerInnen oder schwarze Menschen. Die Situation wird immer bedrohlicher, übrigens auch für Juden und Jüdinnen in diesem Land. Und alle scheinen mitzumachen und sich daran zu überschlagen, wie man Migration noch mehr eindämmen kann, wie es gerade wieder vom Bundeskanzler hieß. Die Linke ist die einzige Partei, die sich nicht an der allgemeinen Stimmungsmache beteiligt, aber im Programm, etwa jetzt bei der Europawahl, und im öffentlichen Sprechen der Linkspartei finden sich nicht so viele positive Bezüge auf unsere Migrationsgesellschaft, kein Selbstverständnis zur Bewegungsfreiheit, keine Forderung, keine deutlich hörbare Forderung nach offenen Grenzen, kein Wir, in dem sich auch alle gemein fühlen. Und gleichzeitig steckt die Linke gesamtgesellschaftlich, aber auch die Partei in einer Krise. Aus einer migrationspolitischen Perspektive, und um diese geht es hier heute, möchte ich mit euch jetzt über das Verhältnis der Linken zur Frage der Migration sprechen. Und andersrum. Denn die Linke scheint sich auch nach dem Weggang von Sarah Wagenknecht und mit ihren Ressentiments geladenen Rhetorik eben schwer zu tun mit dem Thema. Viele migrantische oder postmigrantische Akteure, viele meiner Freundinnen, Kolleginnen, viele unserer Kooperationspartner und verbündeten Initiativen sind enttäuscht, wie wenig sich beim Thema Migration bei der Erneuerung der Partei geändert zu haben scheint. Und euch möchte ich fragen, so ist ja auch der Titel der heutigen Folge, ist die Linke noch zu retten? Und wie können postmigrantische Strategien für eine linke Politik auf der Höhe der Zeit eigentlich aussehen? Und mit dir, Clara, möchte ich direkt ins Gespräch gehen und dir erstmal Raum geben, doch nochmal uns ein bisschen in deine Arbeit im Bereich Migration einzuführen, dein Engagement für die Rechte von Geflüchteten. Ich weiß, du hast dich sehr stark gegen das GEAS eingesetzt, bist viel auch unterwegs in Europa, gegen das Lagersystem an Außengrenzen, aber eben auch engagiert gegen die Rechten hier im Land. Vielleicht kannst du mal kurz was zu deiner Arbeit sagen, aber auch auf welche Arten du dich einsetzt. Du bist ja nicht nur im Parlament aktiv.
Ja, vielen Dank für die Einführung und auch die ja sehr komplexe Frage. Aber vielleicht beginne ich ja mal mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, was, glaube ich, beispielhaft für die rechte Landnahme innerhalb der Europäischen Union durch rechte Politik steht. Also es steht beispielhaft dafür. Das gemeinsame europäische Asylsystem, der Vorschlag der Kommission, führt de facto zu dem Ende des Asylrechts. Also es ist das faktische Ende des Grundrechts auf Asyl, weil niemand mehr innerhalb der EU ein Asylverfahren durchlaufen können soll, sondern die Menschen sollen schnell in sogenannte sichere Drittstaaten abgeschoben werden und sollen dabei während diese Entscheidungen getroffen werden, in Lagern an der EU-Außengrenze in Haft gesteckt werden, darunter auch Kinder und Familien. Und das Ganze auch unter einem perfiden System, das rechtsfreie Räume schafft an den EU-Außengrenzen, wo eine sogenannte Fiktion der Nichteinreise angewandt wird, bei der Menschen, obwohl sie sich auf EU-Territorium befinden, also ihre Füße auf den Boden der EU gestellt haben, als juristisch nicht eingereist gelten und deshalb auch de facto keinen inhaltlichen Asylantrag stellen. Diese Menschen sollen dann schnell in sogenannte sichere Drittstaaten abgeschoben werden, wie die Türkei. Aber man prüft jetzt ja auch andere Möglichkeiten, wie das Ruanda-Modell. Und das ist auch nur beispielhaft für die, würde ich sagen, für die perfide Entrechtung oder die Zuspitzung der Entrechtung, wie wir sie in den letzten Jahren seit 2015 sehen, wo ja das Wort 2015 oder der Slogan 2015 darf sich nicht wiederholen, wirklich nicht nur in die Köpfe aller eingebrannt hat, sondern das ist auch die politische Richtung, in die sich die EU seitdem bewegt. Und das GEAS ist quasi die Verrechtlichung dieser Entrechtung, wie wir sie seit 2015 und 2016 an den EU-Außengrenzen in der Ost-Ägäis, in den EU-Hotspots sehen, wo wir Lager wie Moria gesehen haben, wo Menschen quasi unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht werden. Dieses System Moria ist jetzt in Recht gegossen worden und heißt GEAS und ist das faktische Ende des Grundrechts auf Asyl innerhalb der EU. Und ich denke, es ist wichtig, als Linke hier ganz klare Haltung zu zeigen und zu sagen, dass das Grundrecht auf Asyl eben nicht verhandelbar ist. Es ist das Ergebnis, die direkte Folge aus dem Nazi-Deutschland und muss deshalb auch von Linken, gerade von Linken, explizit verteidigt werden.
Wie sieht denn deine Arbeit konkret aus? Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
Ja, also im Bundestag haben wir quasi jede Woche Debatten, die weitere asylrechtliche Verschärfungen vorschlagen, obwohl zwei Dinge, glaube ich, an der Stelle mal gesagt werden müssen. Zum einen, dass die rechten Forderungen, also die Forderungen, die tatsächlich zu Beginn immer von der AfD kommen, häufig von der CDU übernommen werden, dann aber auch in Vorschlägen von der Koalition, also SPD, Grüne und FDP, Anklang finden und dann zum Beispiel verschärfte Regelungen zu Abschiebungen beschlossen werden. Das heißt, die Koalition macht auf Druck von rechts auch rechte Politik. Und wir sehen aber auch, und ich glaube, da denken viele von der Koalition oder wahrscheinlich, also ich habe das auch schon von SPDlern und Grünen gehört, dass sie denken, wenn sie diese rechte Politik umsetzen, werden die Rechten schon ruhig werden. Das ist mitnichten der Fall. Also sobald eine Verschärfung beschlossen wurde, folgt in der nächsten Sitzungswoche die nächste Verschärfung auf dem Fuße. Und an dieser Stelle ist es aus meiner Perspektive eben wichtig, dass wir das beurteilen, was dort stattfindet. Also diese Form von Instrumentalisierung von Migration und dieses Priming, also dieses schon mehr als Agenda-Setting, sondern alles ausschließlich auf das Thema Migration zu projizieren und dann das Thema oder die Migration als Mutter aller Probleme zu identifizieren und daraufhin dann Verschärfungen im Bereich Migration und Flucht vorzuschlagen. Und das, obwohl wir in unserer Gesellschaft ja tatsächlich ganz andere Probleme haben. Deshalb finde ich das auch wichtig, dass wir als Linke diese Instrumentalisierung identifizieren, sie als Instrumentalisierung auch quasi ganz verdeutlichen, nicht auf diesen Diskurs aufspringen, sondern tatsächlich uns fragen, okay, wie könnte unsere Gesellschaft und die tatsächlichen Probleme, wie infrastrukturelle Probleme in den Kommunen, wie können wir diese Probleme tatsächlich adressieren? Und zwar natürlich für alle Menschen. Also die Hauptarbeit liegt ja eigentlich darin, von uns als Linken in der Opposition, dass wir kritische Fragen an die Bundesregierung stellen zu ihrer eigenen Politik. Da stellen wir zum Beispiel ganz viele kleine Anfragen, um Informationen herauszubekommen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Schutzquote von Asylsuchenden. Es wird ja immer von vielen behauptet, dass nur 50% der Menschen, die in Deutschland ankommen, irgendwie einen Schutzanspruch haben. Und was wir machen ist, wir stellen tatsächlich die Fragen an die Bundesregierung, die konkreten Zahlen und finden heraus, dass das, was da erzählt wird, ist falsch. Die tatsächliche Schutzquote, also die bereinigte Schutzquote, liegt bei über 70%. Und das ist eben eine ganz wichtige und essentielle Arbeit, um dem Diskurs doch ein bisschen mehr Fakten mitzugeben und auch auf eine Realität zu stellen, auf der wir eigentlich alle diskutieren sollten. Wir bewegen uns ja in dem Diskurs, also im Bundestag, wenn wir debattieren, überhaupt nicht auf dem Boden der Realität, sondern es ist quasi eine Fiktion, die auch vor allen Dingen von Rechten da installiert wird, auf der wir irgendwie diskutieren. Also wir sollten annehmen, die Schutzquote liegt bei über 70% und dementsprechend müssen wir auch unsere Politik machen. Das ist etwas, was wir tun. Was ich natürlich mache, ist als Abgeordnete die Räume nutzen, dahin gehen, wo zum Beispiel polizeiliche Kontrollen stattfinden. In Lager, in denen Menschen inhaftiert werden, den Zugang zu also sich Zugang zu verschaffen, zu schauen, was passiert dort, wie geht es den Menschen dort. Und ich habe ja auch eine Organisation gegründet, Equal Rights Beyond Borders, und habe ein Jahr auf Chios gearbeitet. Das heißt, ich weiß, wie die Frontex, wie Europol, wie die europäischen Agenturen vor Ort arbeiten, aber auch wie die griechische Asylbehörde vor Ort arbeitet und die Kommission, die da einen wirklich sehr großen aufgrund derer wir die Situation an der EU-Außengrenze haben. Also die Lager gibt es nicht, weil Griechenland das wollte, ne? Sondern die Lager und auch die Haftzentren, die jetzt kommen werden, gibt es nicht, weil die Mitgliedstaaten das von sich aus gefordert haben. Es ist ein Vorschlag der EU-Kommission.
Ja, ich erinnere mich, Syriza hatte sich ja damals sehr dagegen gewehrt, aber die hatten ja wenig Chance, in ihrem eigenen Land mitzusprechen. Ich mache mit dir weiter, Manu. Auch du sollst kurz deine Arbeit vorstellen. Wir kennen uns ja schon sehr lange, schon seit 25 Jahren. Wir haben uns in Köln getroffen bei einer Recherchearbeit, wo wir sozusagen als Gruppe damals noch im Rahmen von Kanalkatag die Geschichte der Gastarbeit erforscht haben, Recherche gemacht haben, in die Archive gegangen. Ich weiß, damals waren wir beim WDR, haben da irgendwelche Schnipsel aus dem Fernsehen gesucht auf irgendwelchen Beta-Bänden, um eigentlich zu gucken, wie lief das eigentlich ab, weil wir es selber nicht wussten. Also du hast viel zur Geschichte gearbeitet, immer viel historisch. Kommt gleich auch noch die Frage, was ist eigentlich das Wichtige immer an dieser Geschichtsschreibung? Du hast auch sehr theoretisch gearbeitet, zu Migration, zu Rassismus. Den Begriff der Autonomie der Migration hast du unter anderem sehr stark gemacht und weiterentwickelt, neben auch zu einem anderen Verständnis von Rassismus. Und warst aber bei vielen konkreten Interventionen dabei, künstlerisch, akademisch, aktivistisch. Ich hatte ja schon eingangs ein Projekt erwähnt gehabt. Es gab auch noch das Archiv der Flucht im HKW, also alles Mögliche. Genau. Führ uns doch kurz nochmal in deine Arbeit ein. Jetzt bist du ja eine Uni-Professorin, haben wir eben schon im Vorfeld drüber geredet. Wie sieht das denn aus?
Ja, vielen Dank, dass du mich an meine eigene Geschichte erinnerst. An die muss ich natürlich nicht erinnert werden, im Sinne von, dass sie mir fern wäre. Aber es ist natürlich, also manchmal guckt man darauf zurück und denkt, was hat man eigentlich so vermocht damit, angesichts der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und es bedeutet ja auch immer wieder eine neue Anstrengung, Situationen, die du, Clara, jetzt gerade wirklich sehr anschaulich beschrieben hast, nochmal eine neue Perspektive abzugewinnen, mit der man nach vorne schauen kann. Und ich glaube, dass dieses Projekt, was du angesprochen hast, Massimo Transforming Solidarities, Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft, das wir im Rahmen eines Konsortiums durch drei Berliner Universitäten mit der Charité hinweg gegründet haben und damit auch eine kritische Forschung zusammengebracht haben, dass wir mit diesem Projekt eigentlich genau das versucht haben anzustrengen in einer Situation, die noch gar nicht so dramatisch sich anfühlte wie die jetzige, aber die natürlich auch schon den Bedarf sozusagen, wo sich der Bedarf abgezeichnet hat für eine andere Forschung zur Migration. Und die sagte eben, dass uns interessierte, wie verändern sich eigentlich Solidaritätsbeziehungen unter aktuellen Bedingungen und was müssen wir eigentlich verstehen, wie unter diesen Bedingungen Solidarität anders praktiziert wird und wie Solidarität damit dazu beitragen kann, unsere Gesellschaften auch zu verändern. Das ist zunächst mal natürlich eine Forschungsperspektive und das bedeutet, dass man im Grunde guckt, und inventarisiert. Und wie du ja auch vorhin gesagt hast, uns hat es interessiert für die Bereiche von Arbeit, Wohnen und Gesundheit als zentrale Bereiche gesellschaftlicher Transformation und aber auch Reproduktion. Also das sind die Punkte, an denen es besonders wichtig wird zu verstehen, wie eigentlich Solidarität neu gedacht werden muss. Und wenn ich das sage, dann hat das natürlich was mit den Infrastrukturen oder vielmehr den Institutionen eines sozialen Wohlfahrtsstaats zu tun, der Daseinsvorsorge und wie sie organisiert ist. Und wir stellen natürlich fest, dass angesichts dessen, dass da viele Standards abgebaut wurden in den letzten Jahrzehnten, dass wir dahin nicht einfach zurückgehen können, sondern die Fragen neu ausrichten müssen. Und wenn wir sagen, dass wir das in der Migrationsgesellschaft untersuchen, damit ist eine sehr starke These verbunden, die eben gerade bei den migrationspolitischen Maßnahmen, wie du sie gerade vorher geschildert hast, eben ausgeblendet werden. Und ich sage dazu deswegen auch mal kurz was, warum uns das so wichtig ist. Und das hat eben genau auch was damit zu tun, was du sagst, dass nämlich an den Tatsachen vorbei geredet wird, aber es wird eben auch häufig an den Tatsachen vorbei geforscht. Das Postulat zu erheben, dass wir in einer Migrationsgesellschaft leben, bedeutet, dass wir damit sagen, dass wir berücksichtigen müssen, wer auch in Zukunft Teil der Bevölkerung ist, weil wir es natürlich mit Abwanderung und Zuwanderung zu tun haben. Das heißt, im Grundsatz sind zumindest dem Anspruch nach demokratisch verfasste Gesellschaften welche, die es mit einer Bevölkerung zu tun haben, die nicht fixiert oder fest steht, sondern die in Bewegung ist. Und angesichts der globalen Verhältnisse, unter denen wir leben, angesichts der Kriege, angesichts des Klimawandels, müssen wir damit rechnen, dass die Gesellschaft nicht als solche sich reproduziert und immer so an einem Territorium lebt, sondern wir haben sehr viele Beziehungen, die damit einhergehen, die zum Teil mit der konkreten Mobilität von Menschen zu tun hat, aber eben tatsächlich auch darüber hinausgeht. Also unsere Beziehungen globaler Natur haben eine Konsequenz darauf, wie wir hier zusammenleben. Gut, das hört sich jetzt erstmal abstrakt an und ist aber sehr konkret, weil es bedeutet, dass wir, wenn wir über Demokratie und Solidarität für die Zukunft nachdenken müssen, müssen wir berücksichtigen, dass die sich schon einschreiben muss in die Weise, in der und das ist das Thema ja des heutigen Gesprächs, wie Migrationspolitik gedacht wird. Und Migrationspolitik ist in dem Sinne eine Demokratie-Außenpolitik, weil man sagen muss, man schafft sozusagen demokratische Maßnahmen an den Grenzen, sagen wir mal, erstmal Deutschlands, aber eben auch Europas. Und das heißt nichts anderes, als dass Demokratie, dass Grenzen demokratisiert werden müssen, sowohl nach außen als auch ins Innere. Und wenn ich ins Innere sage, dann meine ich damit, dass natürlich die Weise, in der Zugang zum Arbeitsmarkt geschaffen wird, in der das Recht auf Wohnen oder der Zugang zu Bildung oder zu Gesundheit organisiert ist, einer sein muss, der berücksichtigen muss, dass das eine heterogene, eine migrantische, eine durch Migration konstituierte Gesellschaft ist. Und wenn wir diese demokratisieren wollen, müssen wir berücksichtigen, dass wir als eine zumindest demokratische, man könnte auch sagen eine linke Perspektive, bedeutet da selbstverständlicherweise, dass wir von diesen Bewegungen ausgehen müssen und überlegen müssen, wie wir auf deren Grundlage eine demokratische Verfasstheit von Gesellschaft denken müssen. So, das ist erstmal sehr theoretisch. Und trotzdem ist es konkret in Bezug auf Wohnen. Natürlich, Rechtsextreme argumentieren immer, es gibt einen bestimmten begrenzte Anzahl an Wohnungen. Und wenn Leute dazukommen, dann sind es weniger. Aber das kann ja keine demokratische und keine linke Perspektive sein. Die muss ja darin bestehen zu fragen, wie wird Wohnen in dieser Gesellschaft organisiert? Wie wird Eigentum organisiert? Wie werden Mietverhältnisse organisiert? Wer hat Zugang dazu? Und so weiter. Und nur so kann man natürlich innerhalb einer Migrationsgesellschaft die Frage des Wohnens neu denken. Und wir haben versucht, genau das an den verschiedenen Konflikten, die in Berlin ja auch allgegenwärtig sind, nämlich der begrenzte Zugang zu Wohnen, das sozusagen zu untersuchen. Das ist aber nur ein Beispiel.
Genau. Also du sagst, es ist abstrakt. Ich finde das mit der Migrationsgesellschaft ja sehr konkret und eigentlich auch total einfach und logisch. Gleichzeitig erinnere ich mich auch daran, als anfing sozusagen diese Art der Forschung, gab es ja noch gar nichts in dieser Richtung oder sehr wenig nur. Die Geschichte musste erst geschrieben werden, die Leute sozusagen, die davon betroffen waren oder selber sozusagen so eine Biografie hatten, waren ja auch diejenigen, die dann auch diese Forschung gemacht haben, diese Geschichte geschrieben haben. Die zweite Generation, vor allen Dingen von Gastarbeit und andere eben auch. Und dieser Begriff der Migrationsgesellschaft ist ja auch einer, der sozusagen da drin auch erkämpft wurde. Also ich erinnere mich 99, das war ja das Beispiel, wo wir uns da kennengelernt haben, da gab es da diesen Begriff so noch gar nicht. Noch nicht mal Einwanderungsgesellschaft, das hat ja auch noch ein paar Jahre gedauert und es wurde sich ja sehr stark dagegen gewehrt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Migrationsgesellschaft, sagen wir jetzt so selbstverständlich, aber genau dieses, wenn du sagst, wir müssen die Grenzen demokratisieren, wir müssen dies, wir müssen das, was ich dann eher abstrakt finde, ist das Wir. Also wer ist denn eigentlich das Wir, weil es scheint uns ja gerade gegenwärtig sehr stark verloren zu gehen. Also wer will denn eigentlich demokratisieren? Und da würde ich jetzt direkt ins Thema auch unserer heutigen Debatte eben nochmal reinspringen und sagen, wenn du so schaust, wer vertritt eigentlich dieses Wir und was müsste eigentlich passieren, wenn du jetzt aus deiner migrationspolitischen und wissenschaftlichen Perspektive drauf schaust auf linke Politik, damit meine ich jetzt nicht nur die Partei Die Linke, sondern insgesamt linke Politik, linke Projekte, aber eben auch die Partei. Was fehlt da deiner Meinung nach? Was ärgert dich auch? Oder was wurde da nicht verstanden, auch vielleicht nicht nach 25 Jahren Forschung, Intervention und Realitätsveränderung? Was würdest du dazu sagen?
Na, in einem einfachen Satz, dass Migration, also auch Einwanderung, keine Ausnahme ist. Historisch ist es keine Ausnahme. Und wenn man davon ausgeht, dass wir aktuell einen Arbeitskräftebedarf, der als Fachkräftemangel tituliert wird, haben, dann sieht man schon, dass es zukünftig Migration braucht, um überhaupt die Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, zu reproduzieren. Wenn man die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, reproduzieren möchte. Und schon da sieht man, dass das nicht anders zu gestalten ist, als darüber, dass es eben irgendwie organisiert werden muss. Und dazu kann man sich passiv, man kann sich restriktiv und man kann sich auch rassistisch dazu verhalten. Aber man kann es auch umdrehen und sagen, okay, wenn das eine Tatsache ist und das ist historisch so und wird so bleiben, dann sollte man anfangen, Konzepte zu entwickeln, wie man das auf eine besonders, also auf eine gesellschaftlich gute Weise für alle, du hattest das auch schon angesprochen vorhin, ne? Also dass diese Frage eben eine ist, die nicht einfach nur die Migrantinnen betrifft, sondern die eine gesellschaftliche Aufgabe ist, weil sie im besten Fall die gesellschaftlichen Bedingungen für alle verbessert, dass man das sich als Aufgabe nimmt.
Mhm. Ich finde mehrere Punkte von denen, die du, Manu, gerade aufgemacht hast, sehr, sehr wichtig. Und ich würde mal versuchen, aus der wissenschaftlichen Perspektive, also diese aus der wissenschaftlichen Perspektive in den parteipolitischen Raum zu nehmen und ein paar von deinen Gedanken aufzugreifen. Und dabei möchte ich wie folgt vorgehen, das hatte ich vorhin auch erläutert, dass wir zum einen erkennen müssen, was die politische Strategie derer ist, die Migration instrumentalisieren. Und ich würde jetzt vielleicht Punkte, die du genannt hast, zum einen in den Kontext der Strategie vornehmlich von rechts einordnen und gleichzeitig aber auch Überlegungen anstellen, was eine linke Antwort oder Reaktion beziehungsweise eigenes politisches Handeln dazu sein könnte. Du sagst ja richtigerweise, Migration darf keine Ausnahme sein, sie muss die Regel sein. Für Menschen, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, denen sprichst du natürlich komplett aus der Seele, weil sie wissen, dass Geflüchtete, aber auch Migranten historisch schon immer ghettoisiert wurden, versklavt wurden, aus kapitalistischen Gründen fliehen mussten und woanders hinreisen und fliehen mussten. Und seit dem EU-Türkei-Deal gibt es eben auch in der EU EU-Hotspots, in denen Geflüchtete in Haft genommen werden, mit der Begründung, es besteht ein Ausnahmezustand oder eine Ausnahmesituation. Und mit dieser Begründung, dass es eine Ausnahmesituation gibt, wird dann ein Sonderrecht eingeführt. Und das Gleiche macht praktisch die AfD, aber auch Merz, der nach Solingen von einer nationalen Notlage spricht. Indem man diese Rhetorik verwendet, setzt man aber auch voraus, dass genau gegen diese Notlage eine Notwehr notwendig ist. Und das führt dazu, und das wissen wir auch seit langem ist ja bekannt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen rassistischen Parolen, die Politikerinnen und Rechte im Parlament, wie zum Beispiel Remigration fordern, aber auch Regierungsmitglieder Geflüchtete für gesellschaftliche Probleme verantwortlich machen, Abschiebung im großen Stil ankündigen oder auch Asylsuchende als Invasoren bezeichnen, wie in Großbritannien geschehen. Dadurch fühlen sich Rassistinnen ermächtigt, auf Menschenjagd zu gehen und Geflüchtete zu terrorisieren. Wir wissen, aus Worten folgen Taten und aus dieser Rhetorik des Notstands und der Notlage folgt eben, dass ein Volk sozusagen in Anführungszeichen sich dagegen wehren muss. Und das muss man erkennen, um dagegen vorzugehen. Und um dem entgegenzuarbeiten, müssen wir natürlich diese Angriffe abwehren. Und man muss deutlich machen, dass Migration eine Normalität der Menschheit ist. Und die hat es schon immer gegeben, genauso wie du es ausgeführt hast. Und aber auch keine Ausnahme und erst recht keine Bedrohung für eine Bevölkerung oder ein Land.
Und ich meine, es gibt ja tatsächlich eine Notlage. Und die Notlage ist aber auf der Seite der Geflüchteten und der Migrantinnen insgesamt. Also ich meine, wenn man sich das anguckt, jetzt sozusagen die Hetze, die jetzt von Merz und vielen anderen jetzt ausgeht, das ist ja wirklich eine unheilige Allianz zusammen mit anderen Antidemokraten. Also ich musste direkt an dieses Dreieck denken, eigentlich Assad, Erdogan, Merz. Die Menschen fliehen vor dem Diktator in Syrien, fliehen in den Norden von Syrien, in die sicheren kurdischen Gebiete. Die werden bombardiert von der Türkei. Dort wird der IS von der Türkei gestärkt, islamistische Milizen werden gestärkt. So kommen die Islamisten auch sozusagen in die Türkei und nach Europa und auch nach Deutschland. Und dann gibt es einen Anschlag wie in Solingen. Und die Notleidenden sind aber eben genau die Geflüchteten, die auch davor geflohen sind. Eins der Opfer von Solingen war auch ein Geflüchteter aus diesem Land. Und sie sollen jetzt abgeschoben werden für diesen Terror. Und zwar genau dorthin zurück, wo sozusagen dann als Letzter an diesem Dreieck dann Assad diesen Drecksjob dann beendet und die Leute wieder in den Folterknast steckt. Also das ist ja genau dieses Dreieck gegen Menschenrechte. Und die Notlage ist ja wirklich auf der Seite der Migranten und Migrantinnen, die nicht geschützt werden im demokratischen Sinne und die für Demokratie ja auch geflohen sind.
Ja, also betroffen davon sind immer Unschuldige, die nichts damit zu tun haben. Natürlich sind ganz, ganz viele Menschen, die gekommen sind, genauso vor dem IS geflohen, die jetzt in Deutschland leben und haben genauso Angst wie andere Menschen, die schon immer hier leben, vor dem IS-Terror. Und das wird ausgeblendet. Stattdessen wird eine Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht gestellt und gegen sie agiert. Und das ist ja auch genau das, was ich versucht habe zu beschreiben, dass diese Notlage eigentlich ja nur, so sage ich mal, Bio-Deutsche betrifft. Obwohl sie eigentlich obwohl es eigentlich natürlich die Gefahr für alle in Deutschland besteht, aber gegen diese Notlage hilft dann quasi eine staatliche Notwehr und die bedeutet eben Abschiebung. Und das bedeutet auch, dass die Bundesregierung mit der Taliban indirekt kooperiert und natürlich sie dadurch auch legitimiert. Und dann kann man sich natürlich fragen, wo da der Unterschied zu anderen Staaten besteht.
Genau, also Geflüchteten werden weder vor dem Islamismus geschützt noch vor dem Rassismus. Im Gegenteil, sie werden jetzt dem wieder ausgesetzt, sollen dahin abgeschoben werden und dem wieder zum Opfer fallen. Das ist ja genau die Perfidität an der ganzen Geschichte.
Und das ist eine Realität und das zeigt ja auch die Verhältnisse, in denen unsere Gesellschaft lebt und auch die soziale Frage sich immer mehr verstärkt zwischen oben und unten. Und genau diese soziale Frage müssen wir als Linke natürlich weiterhin so adressieren, dass wir die Grenze zwischen oben und unten ziehen und nach oben schauen, wenn wir sagen, wir müssen Antworten finden, wir müssen umverteilen und Da muss man sagen, hat die AfD auch eine ganz klare Strategie. Sie adressiert die soziale Frage, aber sie beantwortet sie anders, beziehungsweise sie adressiert sie mit pseudorechten Argumenten. Der AfD-Politiker Höcke hat am 1. Mai in Hamm auf einer Veranstaltung gesagt, dass die sozialen Probleme nicht darin bestehen, wie Geld zwischen den Reichen und den Armen verteilt werde, sondern zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Und diese Rhetorik ist eben eindeutig nationalvölkisch geprägt und sie betont eine Trennung entlang ethnischer Linien und verschiebt die soziale Frage von der ökonomischen Ungerechtigkeit hin zu einer Abgrenzung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Und dagegen müssen wir uns jedenfalls auch stellen. Auch das müssen wir identifizieren, dass das so stattfindet. Und dagegen müssen wir uns stellen, als Linke natürlich auf der Straße, aber auch in den Parlamenten. Und es gibt eben Wissenschaftler, wie zum Beispiel Helmut Kellerson, der auch ganz klar die Kernelemente des völkischen Nationalismus beschreibt. Und da findet sich eben ganz viel auch genau in dieser Rhetorik, in der Beantwortung der AfD auf die soziale Frage. Und das müssen wir immer als solche identifizieren und auch ganz klar eine Gegenantwort darauf finden, die weiterhin die Frage zwischen Reichtum und Armut und oben und unten stellt und nicht zwischen innen und außen.
Ich meine, das würde mich so interessieren. Du kommst ja, oder dein Wahlkreis ist ja auch in Sachsen. Ich habe jetzt gerade nochmal die Wahlergebnisse geguckt, als das aufgeschlüsselt wurde, wer hat jetzt besonders stark AfD gewählt. Es war genau in den Gebieten, vor allen Dingen sehr stark, wo sehr starke Abwanderung, also Migration aus dem Osten, aus Sachsen und Thüringen stattgefunden hat, wo die Leute in den Westen gezogen sind oder woanders hin. Da kann man ja nun gar nicht von Wohnungsnot reden und Geflüchtete gibt es da auch nicht. Und genau dort wird aber genau dieses Argument von, die nehmen uns unsere Wohnungen weg, unsere Arbeitsplätze, in diesen Orten, wo die Deutschen selber auch wegziehen. Und im Grunde genommen, alles, was sie retten könnte, wäre eigentlich Migration dorthin, von wem auch immer. Aber das ist ja gerade da völlig unsinnig, weil dort gibt es ja jede Menge leerstehenden Wohnraum und sozusagen Platz für alle. Und trotzdem wird das dort so stark gesagt. Das ist ja eigentlich wie so ein, ich weiß auch nicht, wie erklärst du das? Also ich kann das gar nicht verstehen, wie man sozusagen dort wohnen kann, in so einer, wo alle sozusagen wegziehen und sagen, hier, der Wohnraum ist knapp und die nehmen uns unsere Wohnung weg.
Ja, das Aberwitzige war ja auch, dass es in einer Stadt auch eine Demonstration gegen ein Flüchtlingsheim gegeben hat, was gar nicht dort gebaut werden sollte. Also so weit ist der Diskurs dort vorangeschritten und deshalb adressiert, das versuchte ich auch zu sagen vorhin, es adressiert nicht eine Realität, sondern es adressiert etwas, was das Ergebnis von rechten Agenda-Setting.
Also es entlarvt den Rassismus eigentlich. Hat keine reale Grundlage, keine rationale.
Genau.
Es ist eigentlich eine wahnhafte Argumentation.
Und natürlich liegen ganz schwere Probleme in den Gebieten. Es gibt eine Gemeinde, die in meinem Wahlkreis liegt, die hat 2035 wird sie nur noch 40% seiner Bevölkerung haben von der Bevölkerung, die sie 1990 hatte. Und das ist eine Realität und eine Erfahrung, die viele Menschen machen, dass die allermeisten Menschen eben weggehen und alle, die eine Perspektive haben, die eine gute Ausbildung haben, die bleiben halt nicht. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen. Und auch diese Abstiegsängste, die da entstehen, adressiert die AfD mit genau dieser Argumentation. Und dann kommt noch jemand und nimmt dir was weg. Also das ist ja genau das, was passiert. Und wenn man sich aber mal anschaut, wie viele Menschen kommen denn in Sachsen an am Tag. Also es gibt eine Homepage von der Landesregierung Sachsen, die macht da so Zahlen deutlich. Und vor ein paar Tagen waren das in 72 Stunden 44 Personen in ganz Sachsen. Da leben mehr als 4 Millionen Menschen. Das ist natürlich absurd. Und da kann man auch nicht von einer Notlage oder Ähnliches sprechen. Aber man muss natürlich die Entwicklungen, die dort stattfinden, auch politisch adressieren und auch die Situation für die Menschen, die absolut immer noch in einer Transformation leben und wo jetzt auch weitere Jobs in Gefahr sind, wo ja die Rechten wieder drauf einspringen. Ne? Also das wird ja genau fortgeführt. Jetzt besteht die Gefahr, dass eben viele Jobs wegfallen, vor allen Dingen im Autozulieferbereich. Und die Politik bietet eben keine Antwort auf die Frage, was passiert mit diesen Jobs. Und mit dieser Angst, die daraus resultiert, arbeiten die Rechten und bauen darauf eben ihre Machtpolitik auf, die auf Ressentiments schürt, wo nach unten treten eben, das ist was der Maßstab ist. Und das funktioniert eben gut in Sachsen, wie die Ergebnisse der Wahlen zeigen. Und deshalb macht es die AfD natürlich auch weiter und sie wird es weitermachen. Und die CDU klingt damit ein, aber ich sage ganz klar, die CDU ist dann nur der vorpolitische Raum der AfD, weil am Ende wählen die Leute dann die AfD.
Ja, im Grunde muss man ja von linker Position sagen, wenn man nach unten tritt, kommt man nicht nach oben. Man kommt sozusagen nur aus der eigenen Misere raus, indem man sich verbündet mit allen, die unten sind und gemeinsam die Dinge verändert. Aber ja, das
und genau dieses
kommt Verbünden, so schwer durch.
Genau, und dieses Verbünden hat ja auch zum Beispiel jetzt in Leipzig funktioniert, wo Nahm hat ja gewonnen, sein Direktmandat gewonnen in Leipzig. Und das hat ja auch funktioniert, weil man sich verbündet hat, weil man eine gemeinsame Strategie hat und die Themen adressiert hat, die die Leute tatsächlich auch bewegen. Kita-Plätze, Schule, Ausbildung, Perspektive, Wohnen natürlich ganz wichtig. Und gleichzeitig muss man sagen, dass 2/3 der Wahlentscheidungen natürlich auf dem Land gefällt werden in Sachsen. Das heißt, man kann nicht einfach nur auf die Städte schauen, sondern man muss natürlich auch auf den ländlichen Raum schauen.
Ich würde dich da auch gerne nochmal fragen, wie kann sich eine Gesellschaft reproduzieren ohne Migration? Oder Höcke sagt, 23 Millionen Leute sollen hier ausreisen. Und dann rechnen mir alle vor, dass dann aber Deutschland pleite geht, wenn die anderen weg sind und nur noch wir da sind. Und da bleibt es ja immer mit diesem die und wir brauchen die, die sind irgendwie nützlich für uns. Also genau diese Frage des Wirs. Du hast ja gesagt, wir als Linke machen alles Mögliche, auch im Bundestag und außerhalb. Ist es die Linke oder ist es Clara Bünger? Also ich würde noch mal fragen, nochmal den Blick auch aus dem Alltag der Politik, auch auf migrantische Akteurschaft. Es ist doch ein Verhältnis, was irgendwie mir so erscheint, dass es nicht sehr organisch daherkommt. Warum gibt es, oder gibt es das überhaupt? Mir kommt es so vor, please correct me, dass es doch ein Gefühl auch von Fremdheit gibt, auf beiden Seiten ja auch. Also Leute regen sich über die Linke auf, die Linke sind irgendwie auch sehr unterschiedlich alle. Gib uns doch mal einen Einblick rein.
Ich glaube, jede Partei diskutiert viel. Und das Thema Migration und Flucht ist in der Linken schon historisch immer ein Thema gewesen, was diskutiert wurde und was höchst umstritten war. Schon auf dem Sozialistenkongress 1907 hat man sich darüber gestritten, über die ausländischen Arbeitnehmerinnen und ihre Rechte. Und ich glaube, da hat Karl Liebknecht gute Vorschläge gemacht und es wurde auch eine Resolution beschlossen. Und ich glaube, ein Punkt, den ich da total wichtig finde, ist und das anzuerkennen, dass alle Personen, die auch jetzt sage ich mal aufgrund von Arbeitsplätzen zu uns kommen, mit als Teil des politischen Kampfes zu sehen, für bessere Arbeitsbedingungen und zu sagen, wir machen keine exklusive Politik, sondern wir machen eine inklusive Politik und zu sagen, das sind unsere Genossinnen, alle sind unsere Genossinnen und wir streiten da gemeinsam. Das ist natürlich mein persönliche Auffassung. Und ich weiß aber auch, dass sie viele in der Linken auch teilen. Ich weiß aber natürlich auch, dass es jetzt keine homogene Partei ist und keine homogenen, also nicht homogen ist in der Partei. Gleichzeitig kann ich nur sagen, dass viele dafür streiten, dass es eben eine einheitliche Position der Linken wird. Und ich denke, das ist auch ein entscheidender Schritt, wie wir in der Realität tatsächlich auch realpolitisch bei Menschen ankommen würden.
Ja, das glaube ich auch. Das würde ich auch dich fragen, Mann, ob das eigentlich auch dein Eindruck ist. Weil das ist ja irgendwie doch auch ein komisches Verhältnis irgendwie. Ich kenne ja auch die linken Papiere, auch der Parteistiftung ja auch. Und die sind ja eigentlich inhaltlich immer tipptopp, aber man kriegt es nicht so richtig mit. Während wenn ich mir Grüne in Talkshows anhöre, denke ich mir, diese reden immer so schön. Und dann gucke ich mir ihre Politik ganz genau andersrum vom Verhältnis. Was ist eigentlich sozusagen, wie ist der Sound, wie erscheint es sozusagen nach außen hin im Sprech? In der Selbstverständlichkeit eigentlich, wenn man sagt wir, dass dann eben alle auch mit gemeint sind, auch wirklich auch sich gemeint fühlen. Und das haben ja genau viele Menschen jetzt wie, die eigentlich so migrantische, irgendwie postmigrantische Perspektive haben, fühlen sich oft dann da drin irgendwie doch nicht gemeint oder plötzlich wieder fremd gemacht oder irgendwie nicht erwähnt. Also ich kann auch nochmal diesen Europawahlkampf, ich habe mir die Wahlplakate angeguckt und dachte so, es gibt nicht ein einziges zu dem Thema, wie auch immer, Migrationsgesellschaft, ob Solidarität ist, Antirassismus, wie auch immer. Aber sag du doch nochmal, Manu, was ist dein Blick vielleicht mal jetzt einmal konkret auch auf die Partei und was würdest du da dir vielleicht auch nochmal in Perspektive wünschen?
Also in Bezug auf den Europawahlkampf, finde ich, spielte das Thema Migration schon eine sehr große Rolle. Einerseits darüber, wie schon im letzten Jahr davor gearbeitet wurde. Und Clara hat es vorhin schon beschrieben, dass eben sehr viele Vorschläge aus dem rechten Lager gemacht wurden und dass die dann nach und nach alle umgesetzt wurden. Und das war wie so eine Art Wette auf die Zukunft, dass man eben sagen würde, okay, wir probieren jetzt mal aus eure Vorschläge, wir setzen die um und dann wird sich das alles beruhigen und es ist das Gegenteil der Fall. Und so war das ja auch im Wahlkampf, dass es schon auch Plakate gab, die genau das öffentlich zutage getragen haben, indem sie gesagt haben, wenn wir das nicht machen, machen es andere. Und das war wortwörtlich auf diesen Plakaten. Das war schon, also da würde ich sagen, alles spricht, jetzt würde ich sagen, hat man ja auch Zahlen dafür, alles spricht dagegen, dass das aufgegangen ist. Man hat es auch schon sehr oft gesagt, dass Menschen dann eher das Original wählen, weil sie das erkennen und auch, dass das so nicht funktioniert. Und insofern ist die Aufregung jetzt natürlich auch groß, aber sie ist auch hausgemacht. Und aus der Forschung würden wir sagen, haben wir auch festgestellt, und das haben auch viele NGOs gesagt, mit denen wir dann eben auch zusammenarbeiten in der Forschung, dass es ab einem bestimmten Punkt im letzten Jahr unmöglich wurde, noch zu beraten, dass Leute nicht mehr zugehört haben in der Politik und dass sie es auch nicht mehr besser wissen wollten. Das ist schon bemerkenswert. Das heißt, das ist wie so eine Art Beschlussfassung, die getroffen wurde diesbezüglich und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Und es gibt, glaube ich, aber trotzdem noch eine Reihe von Menschen, die daran festhalten, auch durch die Parteien hindurch, würde ich sagen, die schon genau wissen, dass das so nicht funktioniert. Und die schon auch genau wissen, dass das an den Tatsachen, an den gesellschaftlichen Tatsachen vorbeigeht. Denn du hast ja danach gefragt, nach dem Verhältnis von einer migrantischen Bevölkerung und der Linken. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Partei Die Linke oder sowas wie eine gesellschaftliche Linke. Da finde ich das immer so schwierig, das zu unterscheiden, weil angesprochen auf meine historische Forschung bestand die ja genau umgekehrt darin, zu zeigen, in welcher Weise gerade eine Reihe von linken Projekten, Vorstellungen, Kritiken etc. durch Migration überhaupt erst hier angekommen sind und Leute zum Beispiel Erfahrungen gemacht haben in der Mietstreikbewegung oder in anderen Formen linker Auseinandersetzung, die sie dann überhaupt erst nach Deutschland gebracht haben und damit natürlich auch eine Reihe von Auseinandersetzungen hier inspiriert haben. Und das ist heute gar nicht so anders. Also das ist, finde ich, ganz interessant, wenn man Berlin jetzt zum Beispiel als Ausgangspunkt nimmt, dann wissen wir ja, dass nach 2015 sehr viele Leute in diese Stadt gekommen sind, weil sie sie als sehr frei empfunden haben und weil sie das Leben hier als sehr frei empfunden haben und weil sie wussten, dass aus den Herkunftsländern, aus denen sie geflohen waren, sie überhaupt hier etwas anderes machen konnten. Und viele von denen sind Linke. Sie sind aus den autoritären und brutalen Verhältnissen ihrer Herkunftsländer geflohen hierher und müssen jetzt feststellen, dass das so gar nicht mehr vorhanden ist. Und das ist schon ganz interessant, weil ungeachtet dieser Tatsache, sozusagen dieser politischen Demografie, es wird gar nicht in Betracht gezogen, sondern die Leute werden muslimisiert, ihnen werden bestimmte Traditionen zugesprochen, ihnen wird zugesprochen, dass sie bestimmte Geschlechterverhältnisse hierher mittragen, und sie werden als Bevölkerung problematisiert. Und dann kommen solche Sätze dazu, die du auch schon vorhin zitiert hast. 2015 darf sich nicht mehr ereignen. Und das ist schon ganz interessant, weil man ja sagen könnte, naja, also die politische Demografie ist eigentlich interessant. Sie könnte eigentlich dazu beitragen, dass es hier zu Demokratisierung führt, weil Leute eben einem bestimmten Erfahrungsschatz hier ankommen und die Dinge vielleicht auch nochmal anders inspirieren und denken lassen könnten. Aber das wird eben nicht gewünscht und wird eben auch nicht so gemacht. Und diese Demografie ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt eine große israelische Community, es gibt eine große syrische Community und so weiter und so weiter. Große palästinensische. Und damit kommen natürlich auch Konflikte hier an, die kompliziert sind und mit denen man sich auseinanderzusetzen hat. Und man hat so den Eindruck, diese Konflikte wären aber nur hier, weil diese Leute hier sind. Tatsächlich sind es ja Konflikte, die wir auch so hätten. Und das finde ich sozusagen das Interessante, wenn du sagst, es wird immer diese Innen-Außen-Unterscheidung getroffen, weil sie ja auch nach innen getroffen wird. Und diese Innen-Außen-Unterscheidung macht dann eben genau das, was eben seit Jahren wirklich ein wunderbarer Effekt ist dieser Reden, nämlich dass zum Beispiel so getan wird, als seien alle Arbeitenden hier in Deutschland Deutsche. Als sei nicht die Demografie eine migrantische, zu einem hohen Prozentteil eine migrantische, auch unter den Jugendlichen und so weiter. Und das führt zu einer anderen sozusagen Polarisierung, die ja jetzt anders als die politische Demografie, die ich untersucht habe für die 60er und 70er Jahre, schwerpunktmäßig nach und nach natürlich auch innerhalb der Migrationsbevölkerung auch dazu führt, dass da viele Rechte sich artikulieren. Das heißt, wir haben diese klare Unterteilung von Linke auf der einen Seite, Migranten auf der anderen Seite so nicht, sondern das ist natürlich selber eine politisch unterschiedliche Demografie. Und die wiederum hat sehr unterschiedliche Haltungen zur Frage der Migration. Und ich finde das wichtig zu betonen, weil wir dürfen nicht dazu beitragen, dass Migration oder Migranten immer so zu so einem Objekt werden, das irgendwie der Gesellschaft äußerlich wäre. Weil wir produzieren ja diese Einwanderung. Und dann tun wir so, als hätten wir damit und mit diesen Personen, die hierher kommen, überhaupt gar nichts zu tun. Und wenn ich sage, wir produzieren die, dann meine ich natürlich, wir produzieren sie in einer bestimmten Lebensweise, nämlich zum Beispiel als Geflüchtete, die wir in Heime stecken, denen wir nur unter bestimmten Bedingungen erlauben zu arbeiten und nur für eine bestimmte Zeit, denen wir nur eine bestimmte Ausbildungsweise zuteil werden lassen, nur begrenzte Formen der Gesundheitsversorgung und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir in diese Bereiche einmal wirklich reingehen würden und das verändern würden, dann würden wir auch aufhören, die Migranten als Migranten zu reproduzieren, sondern würden sagen, okay, das ist die Bevölkerung, mit der haben wir es zu tun, und dafür, denn wir müssen sozusagen dafür sorgen, dass das maximal gleichberechtigt organisiert wird.
Müsste man nicht jetzt genau in diesem Moment sagen, Clara, das wäre auch an dich, jetzt 2015 muss jetzt wieder passieren. Also, weil es war ja auch ein großer demokratischer Schub, als die Leute aus dem arabischen Frühling, im sogenannten, aus der Rebellion, aus den Ländern hierher kamen und gesagt haben, für Demokratie, das ist das, was wir hier suchen wollen und was wir auch kennen, wofür wir auch in unseren Ländern schon geblutet haben. Und das hat ja eine wahnsinnige Welle der Solidarität ausgelöst. Und wenn ich mir jetzt diese Demos angucke, gegen rechts, da gegen die Remigration, diese Millionen von Menschen, da waren ja kaum organisierte migrantische Akteure so richtig organisiert da dabei. Müsste man genau nicht das heute offensiv sagen, wieder in 2015?
Also diese Welle der Solidarität sollte sich auf jeden Fall wiederholen und die Willkommensgesellschaft sollte sich genauso auch wiederholen. Und ich denke auch, also damals waren wir auf jeden Fall gut organisiert. Es gab eine positive Aufbruchsstimmung in der Gesellschaft und ich glaube, viele Menschen würden sich dahin zurückwünschen.
Ja, wir haben gesagt, wir schaffen das, wir sind mehr, wir sind unteilbar. Das waren ja die drei großen Schlagworte bis, ja.
Aber ich will nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den Manu auch deutlich gemacht hat, als die Migration nicht als Ausnahme zu einzustufen oder zu sehen. Und ich will auch nochmal auf dieses Bild und dieses Plakat zu sprechen kommen, was du gesagt hast, worauf du Bezug genommen hast. Das eine war ja von der FDP, Migration steuern, sonst tun es die Falschen. AfD und Freie Sachsen sprechen vom Asylchaos beenden, Migrationsflut beenden. Das ist ja so die Sprache. Und ich will noch mal was Grundsätzliches zu diesem Ordnungsproblem sagen. Weil das, was Seehofer, als er die Situation an der deutschen Binnengrenze beschrieben hat. Das war ja eine große Lüge. Es war ja alles rechtmäßig. Es war so, dass Deutschland von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht hat und die Asylverfahren übernommen hat. Es war alles rechtmäßig. Aber diese große Lüge trägt ja dazu bei, dass man jetzt irgendwie Ordnung an Grenzen schaffen würde. Und ich will nochmal zu dieser Ordnung sagen, ich habe an der Außengrenze gearbeitet. Und es war nie so viel Chaos, wie als die Kommission angefangen hat, wir müssen jetzt diese Leute irgendwo einsperren. Es war wesentlich organisierter also 2015, bevor es den EU-Türkei-Deal gab. Es war wesentlich organisierter, bevor es irgendeinen dieser EU-Hotspots oder irgendeines dieser Lager gab. Diese Lager an der EU-Außengrenze, die sind das Chaos, das politisch gewollte Chaos, was man da mit politischem Willen auch installiert, um genau diese Bilder zu schaffen von entrechteten Geflüchteten, also wirklich im Orwellschen Stil, um darauf wieder rechte Machtpolitik zu bauen und Forderungen wieder zu platzieren. Genauso war es bei Lampedusa, als vor einigen Monaten mehrere tausend Menschen oder tausend Menschen angekommen sind in Italien, in Lampedusa. Eine Anzahl, die man geräuschlos aufnehmen kann. Meloni hat mit diesen Bildern, man hat die Menschen dann nicht weggelassen aus diesen Lagern, sondern man hat sie zusammengefercht und hat Bilder geschaffen, auf denen man dann wieder restriktive Asylpolitik aufgebaut hat. Und genau das wird genutzt und benutzt von Rechten, um weitere rechte Forderungen aufzubauen. Deshalb ist es genau klar, dass die Rechten auch jetzt Abschiebeforderungen nach Mannheim platzieren und mit dem Wissen, dass das aber die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, ja nicht lösen wird. Aber es wird immer wieder verwendet und es ist das Chaos, was dort geschaffen wird. Es ist nicht die Ordnung. Was bedeutet dieses Ordnen, ne? Also für mich ist als Linke vor allen Dingen wichtig, dass wir da den Menschen und die Geflüchteten, die Schutzsuchenden ins Zentrum setzen, ja, dass wir sie beteiligen an den Vorstellungen und Prozessen. Und das meinst du, glaube ich, auch mit Demokratisierung von Grenzen. Also dass wir die Menschen, die ankommen, ins Zentrum setzen und ihre Bedürfnisse wahrnehmen, ihnen Rechte im Prozess geben. Und das würde zu einer Ordnung beitragen. Also das würde das Chaos viel eher beenden als das geschaffene Chaos von der EU-Kommission und die GEAS-Reform, die ein heilloses Chaos schaffen wird und Menschenrechtsverletzungen mit Ansage bringt. Und ich glaube, dass wir das nochmal klar haben.
Man muss auch nochmal sehen, also wenn man sich die Regelung der sicheren Drittländer anguckt, dann ist es zum Beispiel so, dass seit 3 Jahren in die Türkei niemand abgeschoben wird. Also das heißt, es gibt immer auch ein Reden darüber und dieses Reden ist wie so eine Art Souveränitätseffekt, der auf der Grundlage von einer geschaffenen Unordnung produziert wird, aber in Wahrheit sich an keiner Stelle das Ziel nimmt, wirklich zu sagen, okay, angesichts dieses hohen menschlichen Preises, der gezahlt wird, jetzt haben wir heute schon wieder Zeugenaussagen darüber gehört, dass die griechische Küstenwache Leute in den Tod gestürzt hat. Also, und es gibt ja neben diesen direkten Formen von Gewalt, die jetzt zumindest hier erstmal bezeugt wurden, ja auch diese vielen Formen der indirekten Gewalt, in der eben diese Tausende von Menschen sterben, dass man angesichts dessen und obwohl das schon so lange geht, an keinem Punkt, und das finde ich schon ehrlich gesagt erklärungsbedürftig, an keinem Punkt sagt, okay, wie schaffen wir denn jetzt mal Bedingungen, die das verhindern, und zwar nicht einfach nur, indem wir dann Seenotrettung unterstützen, die ja tatsächlich aus den Erfahrungen der Versuche von Aktivisten besteht, jetzt über Jahrzehnte eine Politik zu entwickeln, die das Schlimmste zu verhindern versucht. Und die tatsächlich aus genau diesen, also das sind ja zivilgesellschaftliche Anstrengungen, wie sie nach 2015 dann auch nochmal gesamtgesellschaftlich sichtbar geworden sind. bezogen auf diese Forderung 2015 sollte sich wiederholen, da würde ich zumindest einschränkend sagen, ja, lieber nicht, weil das ist dazu gekommen. Es war ja schon eben sozusagen die schlechte Migrationspolitik, die das zur Bedingung hat. Und vielleicht sollten wir dann eher die Massenzustromrichtlinie uns als Beispiel nehmen. Weil wenn wir sagen, okay, es gab eine Bevölkerung, die nach einem oder eines anhaltenden Krieges, nämlich in der Ukraine, hierher gekommen ist und wo das relativ geräuschlos passiert ist, dann haben wir ja schon ein sehr gutes Beispiel dafür historisch, dass das anders gehen kann. Und an diesem Punkt muss natürlich tatsächlich angesetzt werden und überlegt werden, wie man das großmaßstäblich macht, weil wir ja tatsächlich auch sehen, am Wochenende ist eine ghanaische Familie angegriffen worden, dass das tatsächlich zu dieser Stigmatisierung dieser Bevölkerungsgruppen beiträgt und dass sie auf diese Weise natürlich auch Hass und Gewalt ausgesetzt werden. Und die Zahlen dafür sind erschreckend. Die Zunahme dessen ist ja in den ersten Berichten in diesem Jahr veröffentlicht worden. Es ist massiv angestiegen, sowohl in Bezug auf die rassistische als auch die antisemitische Gewalt und die Übergriffe. Und das heißt, dass alle dieses Reden und alle diese verlorene Zeit, die wir, mit der wir es zu tun haben, tragen eben dazu bei, dass wir, ja, dass wir Gewaltverhältnisse in dieser Gesellschaft sozusagen zumindest nicht verhindern. Und darum ist es jetzt besonders notwendig, möglichst schnell mal damit anzufangen und tatsächlich Konzepte zu entwickeln für eine progressive Migrationspolitik. Man könnte natürlich mit einigem Recht davon ausgehen, dass die Frage der Migration die Grenzfrage der Demokratie ist. Also sie betrifft ja immer diejenigen, die noch nicht dazugehören und muss irgendwie darüber nachdenken, wie das geschehen kann. Und deswegen ist das eigentlich der zentrale Ort, das will ich nochmal sehr deutlich machen, an dem das auch nicht nur verteidigt werden muss, sondern wo es tatsächlich auch entwickelt werden muss. Und wenn man das nicht tut, dann ist das eben, ist das sozusagen genau das, wo im Grunde noch viel mehr aufgeblättert werden kann im Angriff auf diese Institutionen. Und deswegen genügt es auch nicht, also das war klar, also ich würde auch sagen, dass sich im Diskurs etwas verbessert hatte, aber die Leute sind natürlich auch nicht dumm. Die merken natürlich, dass anders geredet wird oder dass anders geredet werden soll. Das sind ja zwei Dinge, ne? Und es wird auch unterschiedlich erfahren von unterschiedlichen Leuten. Aber dass sich dann so wenig ändert, ja. Und dieses Reden ist das eine. Aber das ist auch ein bisschen das Missverständnis über den Rassismus, weil der Rassismus ist ja nicht nur das böse Wort oder die Hassrede, sondern das ist die Weise, in der das in diese Gesellschaft eingeschrieben ist. Und dieses Einschreiben ist sehr wenig verändert worden. Wenn wir 2015 nehmen, dann sehen wir, dass die Solidarität in der Bevölkerung, und das war ja, um es nochmal zu sagen, auch die migrantische Bevölkerung, die da in hohem Maße dazu beigetragen hat, dass das überhaupt bewältigt werden konnte, dem ist ja nicht nachgelegt worden, dass man gesagt hat, okay, das ist total wichtig, hier entsteht eine Solidaritätsbewegung, das sind Anstrengungen, die die Bevölkerung leistet, die staatliche Behörden eigentlich nicht gewährleisten können. Jetzt müssen die staatlichen Behörden, die Kommunen, die Institutionen nachziehen. Und das Gegenteil war der Fall. Ja, und das heißt, es kommt zu einer tiefen Erschöpfung dieser Kräfte, die sich gar nicht reproduzieren können. Deswegen sprechen wir auch im Unterschied zu den Infrastrukturen auch von den Praktiken. Diese Praktiken erschöpfen sich. Es kommt zu einer Vereinbarung einer anderen Rede als sozusagen Minimalkonsens. Aber dann ziehen diese Institutionen nicht nach. Und das ist das Feld, in das interveniert wurde. Und wo gesagt wurde, okay, wir wollen nicht so reden und wir wollen so reden, wie wir wollen. Und also alles sozusagen, diese moralische Rede ist dann zurückgewiesen worden, weil auch keine andere Praxis geschaffen wurde, in der man anders neu zusammenleben konnte oder in dem man Flucht und Migration und Staatsbürgerschaft, Recht und alle Bereiche dieser Gesellschaft nochmal neu angegangen wäre. Und deswegen kam dann immer mehr die Rede davon, ja, wir brauchen dann ein Verständnis, und es war heute Morgen schon wieder so, wir brauchen ein Verständnis für die anderen, die sich irgendwie jetzt darin zurückgelassen fühlen. Als wenn diese Anstrengung welche gewesen wäre, die nur für die Geflüchteten stattgefunden hätte. Tatsächlich war das ja eine gesellschaftliche Anstrengung. Und dieses Missverständnis hat dazu geführt, dass es so schien, wie wenn eine Gruppe, die faktisch benachteiligt wurde und wo die Politik immer restriktiver gearbeitet hat, so getan wurde, als ginge es um ihre um die Bevorteilung dieser Gruppe. Und faktisch war das nicht der Fall. Und faktisch kam es zu einer Entrechtung und Benachteiligung der meisten. Und jetzt haben wir eine Situation, in der diese Tatsachen sozusagen auf eine Politik der noch weiter zunehmenden migrationspolitischen Restriktionen getroffen sind, in der das, was die Rechte so lange gefordert hat, tatsächlich jetzt wahr ist. Und die schieben nach und sagen, und weil das so ist, möchten wir jetzt auch so reden dürfen. Und im Grunde sagen sie nur das, was sozusagen politisch vorbereitet wurde.
Ja, die Institutionen ziehen nicht nach. Jetzt bei den Rechten ziehen sie ja ganz schnell nach. Also ich dachte ja schon auch damals, also es stimmt, dass mit den Praktiken, es erschöpft sich, aber es gibt doch noch einen anderen Aspekt da drin auch, der sich auch damals ja schon abzeichnet, der sogenannten Willkommenskultur. Und das ist ja schon, dass sozusagen nur eine Hälfte der Bevölkerung so getragen hat und die andere Hälfte sich sehr schnell davon sehr herausgefordert gefühlt hat und auch zum Gegenangriff auch sehr schnell blasen hat. Und zwar auch auf einer vergeschlechterten Ebene, dass irgendwie ein Großteil der in der Strukturen der Solidarität eben Frauen waren und sehr, also derselbe prozentuale Anteil von ungefähr 70% sozusagen des rechten Gegenangriffs, so müsste ich es mal so generell sagen, eben auch von Männern getragen wurde. Und findet ja auch nicht nur der Gegenangriff auf dem Feld der Migration, sondern auch gerade auf dem Feld von Geschlecht eben statt, weil es eben dort auch der Ort ist der Solidarität. Also es ist sozusagen ein doppelter Angriff ja auch sozusagen auf die Strukturen und die Praktiken sozusagen der Solidarität, die dort eben im Verbund angegriffen werden, nämlich die der Migration und die der sozusagen auch feministischen, solidarischen, man muss sie vielleicht nicht feministisch nennen, aber eben doch vergeschlechterte solidarische Praktiken. Ich frage mich immer, wenn ich euch zuhöre, ich stimme mir absolut überein, wir haben die Fakten auf dem Tisch, wir haben die Zahlen auf dem Tisch, du hast gesagt, das ist die Wahrheit. Wir kommen mit der Wahrheit ja irgendwie nicht so richtig durch, das ist ja irgendwie das Problem, obwohl es da ist und seit Jahrzehnten da ist und trotzdem kommen wir damit nicht durch, sondern was durchkommt, sind Bilder und bestimmte Narrative. Also 2015 die große Solidarität in der Bevölkerung, die ja wirklich einzigartig war für Deutschland, ist ja eigentlich mit dieser Silvesternacht Köln mit so einem Bild auch sofort umgedreht worden. Und dann ging das da damals auch los wieder mit absoluten rassistischen Gewalttaten, Anschlägen, Brandanschlägen, alles Mögliche. Also es wird ja dauernd mit diesen Bildern gespielt und es gibt ja scheinbar auch so eine Lust auf diese Bilder und die Fakten kommen nicht durch. Die kritische Grenzregimeforschung sagt ja seit vielen Jahren, dass je sozusagen offener eine Grenze ist, desto stabiler ist eigentlich auch sozusagen der Bevölkerungszusammenhalt, die Gesellschaft sozusagen stabiler. Und wenn die Grenzen, wenn man sich abschottet, dann zerbröselt es eben auch die Gesellschaft von innen. Und das ist ja gerade das, was wir gerade beobachten können. Also es wird überall Abschottung gesagt und gleichzeitig werden ja solidarische Mechanismen, Infrastrukturen, wie ihr gesagt habt, ja abgebaut, angegriffen, kaputt gemacht. Oder auf jeden Fall ist das ja das genau das Ziel der autoritären Wende, eigentlich die Solidarität zu zerstören und ganz konkret eben an den ganzen vielen Initiativen anzusetzen, im Kunstbereich, im Bildungsbereich und in allen anderen Bereichen eben auch. Und sie kommen eben damit durch mit diesen Bildern. Ich frage jetzt doch nochmal, was brauchen wir eigentlich für eine Strategie, wenn wir doch mit unserer Wahrheit nicht durchkommen? Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Es ist klar, wir sind im Recht, die Rassisten sind nicht im Recht, das wissen wir. Und trotzdem kommen wir gar nicht damit durch. Und ich habe immer das Gefühl, uns fehlen bestimmte Bilder und Narrative. Es wird ja auch mal gesagt, die Rechten kommen auch so leicht durch, weil die immer so einfache Angebote haben, einfache Antworten. Ich finde ja die Antworten der Rechten immer hochkompliziert, mit den ganzen Verschwörungstheorien und so, das muss man jetzt mal verstehen. Ich verstehe das immer gar nicht. Während sozusagen die linke Antwort ja eigentlich eine total einfache ist, die der Solidarität und das der Frage, wie wollen wir zusammenleben, die ja auch beantwortet wurde in Kämpfen, wie zum Beispiel Kotti und Co. bei der Wohnungsfrage und bei anderen eben auch, oder in der Willkommenskultur wirklich ganze Kommunen sich geöffnet haben und irgendwas versucht haben miteinander. Das hat ja auch oft geklappt. Also die Antworten gibt es ja, die müssen wir uns ja gar nicht ausdenken. Aber doch, um noch mal am Anfang unserer Folge zurückzukommen, also die Frage der Narrative, und ich komme doch nochmal zu den Wahlplakaten des Europawahlkampfs zurück. Also ist es nicht das, woran wir eigentlich arbeiten müssten, jetzt ein Narrativ, Bilder zu entwickeln, die vielleicht was anderes erzählen, als dass es hier irgendwie ein Problem gibt oder dass es einen Widerspruch gibt, zum Beispiel zwischen Migration und Sozialstaat. Je mehr von denen kommen, desto weniger ist da vom Kuchen. Also das ist ja alles falsch, das wissen wir. Und trotzdem kriegen wir kein gutes Bild dagegen hin. Also vielleicht klarer.
Ja, ich glaube, an der Stelle ist es auch wieder wichtig, die Dinge so ein bisschen voneinander zu trennen. Also einmal die Angriffe von rechts, auch auf den Sozialstaat, klar als solche zu identifizieren und nicht miteinander zu vermischen oder im Voraus eilenden Gehorsam quasi zu glauben, dass wenn man jetzt auch ein paar rechte Forderungen übernimmt, dass man irgendwie erfolgreicher sein könnte. Ich glaube, linke Politik ist dann erfolgreich, wenn sie authentisch gemacht wird. Das sieht man auch zum Beispiel an den Wahlergebnissen in Leipzig von Jule Nagel, die sehr gute Wahlergebnisse hat, wo ich weiß, dass sie wirklich Tag und Nacht sich politisch engagiert für die Menschen vor Ort. Aber was ich an der Stelle eben wichtig finde, ist, dass man es eben gerade nicht macht, dass man gerade nicht die rechten Narrative in irgendeiner Art und Weise in die eigene Beurteilung mit aufnimmt, weil dann gibt's irgendwie so eine Schieflage und dann wird das irgendwie nicht, also dann die Leute merken dann ja auch, also wenn man so ein bisschen solidarisch ist, aber dann irgendwie an anderer Stelle doch nicht. Ich glaube, das kommt nicht so gut rüber, sondern man muss eigentlich stolz und auch mit breiter Brust hinter den eigenen Konzepten stehen. Und ich denke, dass eine Sache eben wichtig ist, dass wir auch hier an der Stelle nochmal identifizieren, dass das Thema Migration, Flucht, Asyl eben ein Thema ist, was sich die Rechten wirklich sehr bewusst ausgesucht haben, weil es die vulnerabelste Stelle unserer Gesellschaft angreift und weil es auf Ressentiments aufbaut, die eben auch in der Mitte der Gesellschaft gehört werden. Also eine bürgerliche Gesellschaft ist eine hierarchisierte Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, in der natürlich auch Rassismus einen großen Raum hat. Und das müssen wir anerkennen. Wir müssen das anerkennen, dass eben die bürgerliche Mitte eben halt auch rassistische Rassismen einfach beinhaltet. Und eine Linke muss das genau so sehen und auch genau da andocken und Angebote machen, um genau diesem Rassismus, aber auch anderen Ressentiments den Kampf anzusagen und eine sozialistische, solidarische Alternative zu bieten. Und deshalb ist es aus meiner Sicht bestehend aus also es ist ein zweistufiges Konzept, was man machen muss. Man muss einmal diesen rechten Angriff, die Angriffe abwehren, also einen Abwehrkampf führen gegen diese rechten Angriffe, weil ohne das geht es auch nicht. Also wir müssen das Asylrecht verteidigen, sonst haben wir es halt irgendwann gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite müssen wir Baustein für Baustein von unten aufbauen, wie wir eben diese solidarische Gesellschaft der vielen, der allen, wo Rassismus eben kein Baustein ist, wie wir das aufbauen. Und ich glaube, das ist das erste Fundament, was eine Linke setzen muss.
Das heißt, wenn du sagst zweistufig, das eine ist natürlich der Abwehrkampf gegen den Rassismus, aber das ist ja keine positive Message. Das andere, also weil die Rechten suchen sich das Thema Migration die ganze Zeit aus, die Linken suchen sich das eher nicht so aus, sondern vermeiden es ja eher. Also was wäre denn dann dieser zweite Strang, das positiv zu besetzen, sich das wirklich auszusuchen, dorthin zu gehen und das nicht zu vermeiden, das Thema, sondern tatsächlich daraus aufbauen, sozusagen eine Vorstellung einer solidarischen Gesellschaft vielleicht zu entwickeln. Vielleicht kannst du doch nochmal konkretisieren, weil das finde ich den springenden Punkt eigentlich.
Ja, ich glaube, da hatte ich vorhin auch schon gesagt, dass aus meiner Sicht die Gesellschaft eben der Ausgangspunkt unseres politischen Handelns sein muss. Und die Gesellschaft ist eine postmigrantische Gesellschaft. Und deshalb muss auch das der Ausgangspunkt einer linken Politik sein und nicht eben die Linke und ihr sich um sich drehen, sondern wir machen Politik nicht für Linke, sondern für alle. So, das muss der Anspruch sein. Und wenn wir das schaffen, dann werden uns auch Leute dafür wählen. Und das Zweistufige meine ich damit, dass wir, glaube ich, wir dürfen das nicht miteinander vermischen. Also wir müssen schon ganz klar sehen, dass die Angriffe von rechts, dass da nichts dahinter steht. Also ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, wir haben in Deutschland 2,5% der Menschen, die in Deutschland leben, sind überhaupt Geflüchtete. Ja? Und im Bundestag reden wir jede Woche über 2,5% der Menschen. Wir müssen aber Politik für 100% der Menschen in Deutschland machen. Ne? Und deshalb ist es wichtig zu identifizieren, dass die Angriffe eben halt auf einen sehr kleinen und vulnerablen Teil der Gesellschaft stattfinden. Und selbstverständlich müssen wir den als Linke abwehren. Das ist, ich denke, das gehört auch zu einer antifaschistischen Partei dazu. Das ist für mich ein absolutes Selbstverständnis. Also dieser Abwehrkampf ist ganz klar, den müssen wir führen. Da müssen wir den Leuten einen Schirm bieten, einen Abwehrschirm gegen rechts. Und gleichzeitig müssen wir aber auch Angebote schaffen, wie wir die Infrastruktur verbessern vor Ort, wie wir die Gesellschaft von unten strukturieren, dass sie solidarisch ist. Und auch da ist es doch ganz klar, dass das eben die Gesellschaft der Ausgangspunkt ist, also eben alle Menschen in unserer Gesellschaft.
Ich habe immer so ein bisschen einen Zweifel daran, wenn gesagt wird, wir brauchen jetzt neue Narrative. Ich frage mich immer, wo die herkommen sollen und wer die so erfinden soll, weil ich glaube, dass es tatsächlich eine Frage der Praxis ist. Und es ist eben tatsächlich auch mal konkret auszugestalten, einerseits an den Praktiken, und deswegen haben wir das Projekt auch so ausgelegt, die bereits existieren. Das heißt, man muss an den konkreten Handlungen ansetzen und gleichzeitig muss man sie weiter in die Zukunft projizieren und neue Horizonte schaffen. Und ich finde, dass diese Arbeit an den Horizonten, die kommt mir sehr viel zu kurz. Und die hat natürlich dann eben auch, also da muss man auch Selbstkritik, finde ich, gelten lassen. Nämlich zu sagen, okay, wir haben hier sehr lange über offene Grenzen gesprochen, aber wir haben sehr wenig Arbeit reingesteckt, zu sagen, okay, und wie werden sie denn geöffnet und was bedeutet das eigentlich alles im Konkreten? Und ich glaube nicht, dass wir uns davor scheuen müssen und auch nicht scheuen sollten, das zu tun. Denn nur dann wird ja auch in der Praxis, wie das geschieht, und das geschieht ja schon die ganze Zeit, sehr deutlich, dass es gehen kann. Und ich glaube, dass es davon dann ja tatsächlich wirklich Bilder geben kann, so wie es Bilder des Chaos gibt, das dann offensichtlich nur über, keine Ahnung, weitere Restriktionen und das Unterbinden und so weiter kontrolliert werden kann, muss es natürlich auch viel deutlicher werden, wie die Dinge funktionieren können. Und das funktioniert, glaube ich, mit Querschnittsthemen und die eben, um es nochmal zu sagen, nicht Migration behandeln, als sei es ein Objekt, über das da geredet würde. Das ist ja eine sehr komplexe und eine sehr komplexe historische Tatsache. Und wenn wir so tun, als sei das wie eine heiße Kartoffel, die man irgendwie immer in der Hand jongliert, kommen wir wirklich nicht weiter. Und wir kommen auch nicht weiter, indem wir das romantisieren, sondern wir schaffen das wirklich nur, indem wir es auf eine bestimmte Weise auch ehrlich gesagt zur Normalisierung dessen beitragen, weil es eine Normalität hat. Und ich glaube, da ist eine Politik eben tatsächlich wirklich gut, wenn sie das angeht an konkreten Themen und gleichzeitig die Frage der Migration nicht scheut. Und das, was wir gerade beobachten, ist, dass zentrale Akteure, die wirklich ihrem Selbstverständnis nach eigentlich darauf zielen, diese Gesellschaft zu verbessern, das Thema scheuen. Und es ist etwas wie etwas, was gemieden werden muss. Und ich glaube, dass darin das große Problem liegt, anstatt zu sagen, nee, das ist sozusagen ein selbstverständlicher Teil. Und wir können natürlich die Leute erstmal entrechten, um dann zu sagen, wie gehen wir jetzt dieses Problem an, anstatt umgekehrt zu gehen und zu sagen, okay, wie können wir in den konkreten gesellschaftlichen Bereichen von Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Bildung, ich kann mich immer wiederholen, wie können wir das da konkret verändern? Und dazu gibt es viele Ansätze.
Viele Ansätze, viele Narrative, viele Bilder, die es auch schon gibt. Wenn ich mir so migrantische selbstorganisierte Bewegung anschaue, habe ich auch da manchmal das Gefühl, dass wenig dort in die Vergangenheit geschaut wird, auf diese Kämpfe, und eigentlich auch oft so ein Gefühl vorherrscht, das gibt's alles noch gar nicht. Und es gibt eigentlich nur die Angriffe und die totale Not, den totalen Rassismus überall, gegen den man sich wehrt. Ich finde, ein Großteil, wenn ich das so auf der Straße sehe, ist vor allem so ein Wehren und ein Abwehren und so eine Beschreibung der Gesellschaft, als ob es eben diese ganzen Antworten, die ganzen anderen Wetten auf die Zukunft, die es ja auch mal gab, also eine Wette auf eine solidarische Zukunft, als ob das ganz selber unbekannt ist und gar nicht gibt. Also es fehlt ja sozusagen auf allen Seiten eigentlich so eine Vorstellung von einer anderen Zukunft vielleicht auch. Also es geht ja jetzt auch nicht nur um die Linke oder die Partei, also auch in den migrantischen selbstorganisierten Strukturen scheint es, auch wenn sie sich selbst als links bezeichnen, scheint es ja oft genau daran zu fehlen, eigentlich nochmal so ein Blick in die Geschichte vielleicht auch.
Aber ich denke, wir sollten eine neue Allianz schaffen, die nicht in Parteigrenzen oder Ähnliches denkt, sondern wir brauchen eben tatsächlich viele und gute Netzwerke, um dem etwas entgegenzusetzen, auch dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Und ich muss sagen, in meiner Zeit, in der ich auch in der Bubble oder in dem mit Migrationsrechtlern gearbeitet habe, die waren viel straighter und viel mehr forward als viele Menschen, die sich schon lange im linken Bereich engagieren. Und ich glaube, was wir suchen müssen, ist neue Allianzen und auch Ansatzpunkte, um das, was du auch sagst, also zu sagen, wie wir das halt auch mal positiv gestalten können, sich davon abzukoppeln, von diesem Diskurs der permanenten Entrechtung. Das muss eigentlich der Weg nach vorne sein.
Wir sind schon ziemlich durch in unserer Zeit. Ich möchte trotzdem nochmal am Ende, wir sind ja angefangen mit der großen Frage, ist die Linke noch zu retten? Wir sind jetzt auch, haben jetzt viele Punkte auch genannt. Vielleicht doch nochmal zum Ende. Ihr habt auch schon einiges dazu gesagt, aber vielleicht doch mal verdichtet zum Ende ganz kurz. Was wäre jetzt eine ganz konkrete Vision, um sozusagen da voranzukommen, also auch um eine neue Wette vielleicht auch auf die Zukunft für ein linkes Projekt in diesem Land platzieren zu können?
Ausgehend von der Annahme oder ausgehend von der Tatsache, dass Migration stattfindet und stattfinden wird und stattfinden muss, müssen wir an allen Aspekten oder in allen Bereichen der Gesellschaft zur Demokratisierung beitragen, und zwar auf dieser Grundlage. Du wolltest das zugespitzt.
Ja.
Und die Linke muss da einen wesentlichen Beitrag zu leisten.
Okay, das war sehr zugespitzt. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr da wart und diskutiert habt. Vielen Dank und
danke dir.
Alles Gute für euch und uns zusammen in der Zukunft.
Danke dir.
Ihr hörtet den Manipod zum Thema Ist die Linke noch zu retten? Postmigrantische Strategien für eine linke Politik mit der Bundestagsabgeordneten Clara Bünger und der Professorin Manuela Bojeciew. Wie immer findet ihr weiterführende Links auf unserer Website rosalux.de/manipod. Danke fürs Zuhören, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.